Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal.
Das Plenum des Parlaments in Bukarest hat am Mittwochabend die Gesetzentwürfe zum Staatshaushalt und zum Haushalt der staatlichen Sozialversicherungen für das Jahr 2025 verabschiedet. Der Haushalt basiert auf einem Wirtschaftswachstum von 2,5% und einem Haushaltsdefizit von 7% des Bruttoinlandsproduktes. Laut Finanzminister Táncsics Barna sind damit die Voraussetzungen geschaffen, um die Entwicklung durch Rekordinvestitionen zu unterstützen, die Zahlung von Gehältern und Renten zu gewährleisten, die Schwächsten zu schützen und gleichzeitig das finanzielle Gleichgewicht des Landes wiederherzustellen. Mehr zu diesem Thema nach den Nachrichten. Die Regierungskoalition in Bukarest trifft sich heute zur ersten Sitzung nach der Verabschiedung des diesjährigen Staatshaushalts. Auf der Tagesordnung der Exekutive steht die Genehmigung mehrerer Investitionsprojekte zur Förderung des grünen Wandels im Wert von fast 90 Millionen Lei, etwa 18 Millionen Euro. Zudem werden die diesjährigen Prioritäten des lokalen Entwicklungsprogramms Angel Salini besprochen und die Berechnungsformel für den landesweiten Bruttomindestlohn wird verabschiedet. Diese Formel orientiert sich an der Inflation und der Arbeitsproduktivität gemäß einer entsprechenden EU-Richtlinie. Seit Jahresbeginn beträgt der Bruttomindestlohn in Rumänien 4.050 Lei, rund 810 Euro. Die neue Berechnungsformel soll eine vorhersehbare Einkommensentwicklung für Arbeitnehmer gewährleisten. Über 400 Stellen für Parlamentsbeamte sollen gestrichen werden, nachdem am Mittwoch auch die Abgeordnetenkammer des Parlaments in Bukarest einer Umstrukturierung der Arbeitsorganisation zugestimmt hat. Einsparungen betreffen die Kanzlei des Kammervorsitzenden sowie die Büros der Mitglieder des Ständigen Ausschusses, verschiedene Abteilungen und Direktionen der Institution. Nach Angaben der Leitung der Abgeordnetenkammer werden durch die Streichung von 240 Stellen jährlich 35 Millionen Lei, rund 7 Millionen Euro eingespart. Kürzlich hatte auch der Senat beschlossen, fast 200 Stellen abzubauen, trotz Protesten der betroffenen Angestellten. Die Regierung begründete die Maßnahme mit der Notwendigkeit, die Ausgaben zu senken und das Haushaltsdefizit zu begrenzen, während die Opposition mangelnde Transparenz und Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen kritisierte. Die neu ins Parlament eingezogene Partei der jungen Menschen POT hat am Mittwochabend ihren dritten Antrag auf Amtsinhebung des amtierenden Präsidenten Klaus Johannes im Parlament eingereicht. Der Schritt erfolgt, nachdem die Opposition ihre vorherigen Anträge aufgrund von Verfahrensfehlern nicht auf die Tagesordnung des Parlaments setzen konnte. Falls diesmal alle rechtlichen Verfahren eingehalten werden, wird die Parlamentsleitung eine gemeinsame Sitzung beider Kammern zur Abstimmung einberufen. Zur Erinnerung, am 21. Dezember letzten Jahres hätte das zweite und letzte fünfjährige Mandat von Präsident Klaus Johannes, das ihm die Verfassung zugestand, geendet. Aufgrund der Annullierung der Präsidentschaftswahlen wurde seine Amtszeit jedoch verlängert, bis ein neuer Staatschef gewählt wird. Der französische Staatssekretär für europäische Angelegenheiten Benjamin Haddad befindet sich zu einem zweitägigen Besuch in Bukarest, um die Solidarität seines Landes mit Rumänien angesichts externer Einmischungen zu bekunden, so eine Mitteilung des französischen Außenministeriums. Die französische Regierungsbehörde Viginum, die für den Schutz vor ausländischen digitalen Einflussnahmen zuständig ist, erklärte in einem Bericht, der von der Radio Rumänien-Korrespondentin in Paris zitiert wurde, dass solche Manipulationen Ende letzten Jahres den ordnungsgemäßen Ablauf der rumänischen Präsidentschaftswahlen beeinträchtigt hätten. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Sie hören das Funkjournal von Radio Rumänien International. Mit 30 Stimmen mehr als der erforderlichen Mindestzahl hat das Plenum des Parlaments in Bukarest den Gesetzentwurf zum Staatshaushalt 2025 angenommen. Dazu hören Sie einen Beitrag von Corinna Christer. Ich bin Florin Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung. Am Ende einer mehr als achtstündigen Marathondebatte hat das Plenum des Parlaments in Bukarest am Mittwochabend die Gesetzentwürfe zum Staatshaushalt 2025 und zum Sozialversicherungsgesetz angenommen. Die Abstimmung erfolgte nach vielen spannenden Episoden, die sich vor dem Hintergrund der Ablehnung fast aller der mehreren tausend Änderungsanträge der Opposition durch die Mehrheitskoalition der Sozialdemokraten, der Nationalliberalen und des Ungarnverbands ereigneten. Der Haushalt basiert auf einem Wirtschaftswachstum von 2,5% und einem Haushaltsdefizit von 7% des Bruttoinlandsproduktes. Finanzminister Táncsos Barna betonte, dass der Staatshaushalt für 2025 ein moderater Haushalt sei, der auf einer vorsichtigen Erhöhung der Einnahmen ohne Übertreibungen beruhe. Was das Gesetz über den Staatshaushalt der Sozialversicherung betrifft, so sieht es in erster Linie die Rentenzahlungen vor, betonte der zuständige Minister. Unabhängig davon, wer in 3, 4 oder 5 Jahren in der Regierung und im Finanzministerium sitzen wird, muss die Verpflichtung Rumäniens gegenüber der Europäischen Kommission eingehalten werden. Wir müssen das Haushaltsdefizit Schritt für Schritt abbauen und gleichzeitig die Investitionen aufrechterhalten. Investitionen sind der Motor der Wirtschaft und Investitionen werden auch in diesem Haushalt beibehalten, sagte Táncsos Barna. Der Haushalt 2025 werde es ermöglichen, den Entwicklungsprozess des Landes fortzusetzen, so Premierminister Marcel Ciolacu, der darauf hinwies, dass die Mittel für das Gesundheitsministerium um mehr als 30%, die Beträge für Autobahnen und Eisenbahnen um 20% und die Mittel für das Bildungswesen um fast 10% erhöht werden. Wir tasten die Einkommen, die den Rumänen derzeit gezahlt werden, nicht an, weder bei den Renten, wo es im letzten Jahr eine durchschnittliche Erhöhung von 40% gab, noch bei den Gehältern, wo es eine jährliche Erhöhung von fast 25% gab. Wir erhöhen die Mehrwertsteuer nicht und wir brauchen kein Geld vom IWF. Wir haben in diesem Haushalt die größte Zuweisung von Mitteln aus europäischer Finanzierung seit unserem Beitritt zur Europäischen Union. Von Seiten der Opposition bemängelten die Abgeordneten der Union zur Rettung Rumäniens und der souveränen Parteien AUR, SOS Rumänien und POT die fehlende Vorhersehbarkeit, die Überschätzung der Einnahmen, die Verschuldung der Rumänen durch die vorgesehenen Maßnahmen und die Abschaffung einiger Steuererleichterungen. Der Abgeordnete der Union zur Rettung Rumäniens, Claudiu Năsui. Die gleichen Lügen, die gleichen aufgeblähten Einnahmen, nur um höhere Ausgaben zu rechtfertigen. Denn die Einnahmeseite interessiert sie eigentlich nur, um diese Ausgaben zu rechtfertigen. die sie Jahr für Jahr tätigen und die sie angeblich reduzieren wollen. Hinter diesem Haushalt verbirgt sich die gleiche Lüge von Marcel Ciolacu, die Jahr für Jahr aufgedeckt wird. Schließlich wurden die beiden Gesetze in der von der Regierung vorgeschlagenen Form und mit nur geringfügigen Änderungen an den Präsidenten zur Verkündung weitergeleitet.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit dem zweiten aktuellen Hintergrundbericht. Eine französische Regierungseinrichtung hat Manipulation bei den rumänischen Präsidentschaftswahlen bestätigt. Einzelheiten zu diesem Thema in einem Beitrag von Bogdan Matei in der deutschen Fassung von Anna Nedele. Die politische Krise in Bukarest, die in den 35 Jahren postkommunistischer Demokratie beispiellos ist, ist zu einer Fallstudie für ausländische Experten geworden. Die Manipulation von Informationen in sozialen Netzwerken, die in der ersten Runde der rumänischen Präsidentschaftswahlen eingesetzt wurde, könnte sich in jedem anderen Land wiederholen, warnt ein Bericht von Viginum, einer französischen Regierungseinrichtung, berichten Radio Rumänien-Korrespondenten in Paris. Die Untersuchung des Dienstes, der für den Schutz von ausländischer digitaler Einmischung zuständig ist, deutet auf die Existenz hochentwickelter Manöver hin, die den reibungslosen Ablauf der rumänischen Wahlen hätten stören können. Diese bestanden angeblich darin, tausende Konten zu mobilisieren, um die Häufigkeit von Schlüsselwörtern, die mit dem unabhängigen Kandidaten Călin Georgescu in Verbindung gebracht werden, künstlich zu erhöhen. Georgescu wird von seinen politischen Gegnern beschuldigt, Verbindungen oder zumindest Affinitäten zu Russland zu haben. Der Empfehlungsalgorithmus des chinesischen Netzwerkes TikTok sei so manipuliert worden, dass die Beiträge in den Newsfeeds der Nutzerinnen und Nutzer erschienen, was zu einem kometenhaften Anstieg der Popularität Georgescus in nur 2 Wochen führte. Mehr als 100 politisch neutrale TikTok-Influencer und mehr als 8 Millionen aktive Abonnenten wurden angeblich rekrutiert, um an einer Kampagne teilzunehmen, die das Profil des nationalistischen Kandidaten schärfen sollte, ohne es zu merken. Der Bericht fügt hinzu, dass sich die beobachteten Phänomene nicht auf TikTok beschränken. Andere Vorgehensweisen seien auf den Plattformen der Meta-Gruppe Facebook und Instagram festgestellt worden. Nach Georgien und dem benachbarten Moldawien sei Rumänien das 3. europäische Land, das von groß angelegten Manipulationen des Wahlprozesses Ende 2024 betroffen war, sagt Viginium und stellt fest, dass zum jetzigen Zeitpunkt der Drahtzieher hinter der Pro-Georgescu-Kampagne unbekannt bleibt. Auch in Bukarest gibt es noch zahlreiche Unbekannte. Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen, die am 24. November 2024 stattfand, wurde zunächst vom Verfassungsgericht für gültig erklärt. Später berief sich dasselbe Gericht auf der Grundlage von Dokumenten, die der oberste Landesverteidigungsrat CCAT vorgelegt hatte, auf die Einmischung eines sogenannten staatlichen Akteurs und beschloss, das gesamte Wahlverfahren zu annullieren. In der Stichwahl, die für den 8. Dezember angesetzt war, sollten Călin Georgescu und die Vorsitzende der USR in der Opposition, die proeuropäische Elena Lasconi, antreten. Zehntausende Rumänen hatten bereits in der Diaspora gewählt, wo die Wahllokale für den entscheidenden Wahlgang am 6. Dezember eröffnet wurden, bevor das Verfassungsgericht beschloss, die Wahlen zu annullieren. Nach Ansicht der Venedig-Kommission sollte eine solche Entscheidung jedoch nicht allein auf Verschlusssachen beruhen, die nicht die notwendige Transparenz gewährleisten, sondern die Verstöße und Beweise sollten genau benannt werden. Als unabhängige Verfassungsexperten argumentieren die Mitglieder der Kommission auch, dass der Nachweis von Rechtsverstößen durch Online- und Social-Media-Kampagnen besonders schwierig ist.
hören Radio Rumänien International. Rumänien einmal anders.
Nur wenige Menschen wissen, dass es professionelle Skianzüge gibt, die in Rumänien entwickelt und hergestellt werden und dass der Ursprung dieser Marke in Toplița im Kreis Harghita zu finden ist und dass alles in einer kleinen persönlichen Werkstatt begann. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Anna Maria Kononovic. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Dan Kotfas ist der Geschäftsführer des Unternehmens, das die Marke ins Leben gerufen hat. Und er erzählte uns die Geschichte, die in der Werkstatt seiner Eltern begann, die früher in der Schneiderei tätig waren. Wir begannen unsere Tätigkeit 1992, als meine Eltern, die ebenfalls in diesem Bereich arbeiteten, in den Ruhestand gingen und spürten, dass sie noch Arbeit brauchten und etwas anderes machen wollten. Ich bin Maschinenbauingenieur, also in einem anderen Bereich tätig, und ich dachte, ich sollte ihnen die Möglichkeit geben, weiterzumachen und eine Tätigkeit zu suchen, die sie unterhält und die es ihnen ermöglicht, sich weiterhin nützlich zu fühlen. Und so eröffnete ich 1992 mit meinen Eltern und meinem Bruder eine GmbH in einem Landhaus meiner Großeltern, das frei war. Meine Eltern besaßen zwei Nähmaschinen, weil sie in der Näherei arbeiteten. Mein Vater hatte eine Handwerkerurkunde. Er hatte während der Zeit von Ceausescu eine Werkstatt, in der er Herrenbekleidung herstellte. Eine Werkstatt für maßgeschneiderte Kleidung. Wir nahmen einige alte, gebrauchte Maschinen und begannen mit der Produktion für den heimischen Markt, Herrenhosen und einige Damenkleider. Wir waren überrascht, dass sich diese Produkte sehr gut verkauften und auf dem rumänischen Markt zu dieser Zeit sehr gefragt waren. Und da unser Gesprächspartner zu dieser Zeit noch in einem anderen Bereich tätig war und die Versorgung und der Verkauf der in der Werkstatt hergestellten Produkte immer schwieriger wurde, war es notwendig, das Geschäft zu erweitern. Mehr Einzelheiten dazu lieferte Dan Kotfas. Wir stellten 4 weitere Leute ein, so dass wir 1995 insgesamt 6 oder 7 Mitarbeiter hatten. 1995 bot sich uns die Gelegenheit, für ein Unternehmen in Italien zu produzieren. Wir suchten nach einem anderen Raum, bauten das gesamte Unternehmen aus und begannen mit der ersten Belegschaft von 15 Personen, Produkte für eine bekannte Marke in Italien zu fertigen. In kurzer Zeit erhöhten wir die Produktionskapazität und begannen mit der Herstellung technischer Artikel. Es war immer eine Herausforderung für uns, Dinge zu tun, die wir nicht kannten und die damals in Rumänien völlig unbekannt waren. So begannen wir mit der Herstellung von Skianzügen mit thermoverklebten Nähten. Bald darauf begannen wir mit der Herstellung von Bergjacken, dreilagigen Stoffen, die ebenfalls thermoverklebt wurden. Und wir waren unter den ersten in Rumänien, die Gänsedaunenjacken herstellten, die komplett von Kopf bis Fuß in Rumänien gefertigt wurden. Es folgten einige weitere Jahre der Lohnarbeit, bis sie sich entschlossen, die Produktionskapazitäten zu erhöhen und sie zu individualisieren. Mehr dazu Dan Kotfas. Wir dachten, dass wir angesichts der Erfahrung, die wir gesammelt hatten, auch unsere eigene Marke schaffen sollten. Und wir begannen mit unserer eigenen Marke. Wir begannen mit unserem eigenen Geschäft in Toplița im Landkreis Harghita und dann weiter in Târgu Mureș. Wir entwickelten auch diesen Teil des Verkaufs unserer eigenen Marke in Rumänien und hatten zu einem bestimmten Zeitpunkt 29-30 Partner, mit denen wir zusammenarbeiteten und für die wir die Produktion und den Verkauf in ganz Rumänien durchführten. Von hier bis zur internationalen Anerkennung war es nur noch ein Schritt. Dan Kotwas liefert weitere Details.
In 2011-2012
begannen wir mit Aufträgen für Skilehrer in Italien. Danach gelang es uns, Aufträge zu erhalten und Kollektionen auch in Österreich, Deutschland, Finnland und Großbritannien zu präsentieren, so dass wir auch auf den Skipisten in Italien, Österreich, Finnland und Deutschland sichtbar wurden. Die Aufträge stiegen von Jahr zu Jahr, da die Produkte sehr gut waren. Alle Accessoires und Stoffe waren Premium, also professionelle Stoffe, die in Japan hergestellt wurden und die höchsten technischen Eigenschaften aufwiesen. Zurzeit arbeiten wir mit über 90 Vereinen zusammen. Jedes Jahr geben wir Bestellungen für diese Vereine auf. Wintersportbekleidung, Bekleidung für Bergretter, Bekleidung für Bergsteiger und in letzter Zeit haben wir auch den Bereich der Modebekleidung entwickelt, vor allem mit Gänsedaunen. Sehr nützliche Informationen für uns alle jetzt im Winter, ob wir nun Wintersportler sind oder nicht.
Neue Heimat, neues Leben. Ausländergeschichten aus Rumänien. Neue Heimat, neues Leben. Ausländergeschichten aus Rumänien.
Dominique Nicole Portillo Rivera aus dem mittelamerikanischen Land El Salvador studiert in der westsiebenbürgischen Universitätsstadt Klausenburg Journalistik an der Fakultät für Politik, Verwaltungs- und Kommunikationswissenschaften. Bevor sie im Jahr 2019 nach Rumänien kam, wusste die heute 25-Jährige so gut wie gar nichts über Rumänien. Zwar hatte sie zuvor schon mal Urlaub in Europa gemacht, nämlich in Frankreich und Deutschland, und sie hatte auch Asien bereist und war bis nach Indonesien gelangt. Doch erst aus dem Internet erfuhr sie von Rumänien und von den Stipendien des rumänischen Staates für ausländische Studenten, die durch das Auswärtige Amt abgewickelt werden. Und so machte sie sich zunächst zur rumänischen Botschaft in Mexiko auf, die auch die Vertretung Rumäniens in El Salvador gewährleistet, und bewarb sich erfolgreich für ein Stipendium. Bis 2020 absolvierte sie zunächst das Vorbereitungsjahr für ausländische Studenten an der Babeș-Bolyai-Universität in Klausenburg, das unter anderem einen Intensivkurs in Rumänisch und Vorlesungen über rumänische Zivilisation, Kultur und Geschichte umfasst. Jetzt studiert Dominique Nicole Portillo Rivera Journalistik im dritten Semester an derselben Universität. Doch welche waren ihre ersten Eindrücke in Rumänien?
Simona Halep. Cred că era singura persoană despre care eu am știam că era din România.
Die Tennisspielerin Simona Halep war, glaube ich, die einzige Berühmtheit aus Rumänien, von der ich etwas wusste. Denn in unserer Familie sind wir alle große Sportfans und wir haben die Tennisturniere immer verfolgt. Sonst wusste ich so gut wie gar nichts über Rumänien. Ich reise gerne, also habe ich mehrere Städte in Rumänien besucht, Bislang war ich in Kronstadt, Hermannstadt, Sinaia, Bukarest, Schäßburg, Mediasz, Großwadein und sicherlich meine Unistadt Klausenburg. Meine Lieblingsstadt von allen ist Sinaia, auch wenn sie eine kleine, unscheinbare Stadt ist. Mir gefällt es dort, ich war bereits 3-mal in Sinaia und am meisten gefallen mir die Berge. Die Aussicht von den Bergspitzen ist beeindruckend und spendet Seelenruhe. Das erste Mal war ich zusammen mit einer Freundin aus Bulgarien dort und wir nahmen die Seilbahn hinauf in die Berge und für den Rückweg entschieden wir uns zu wandern. Das war keine gute Idee, denn wir hatten die Entfernung und die Schwierigkeit der Strecke unterschätzt, sodass wir 3 oder 4 Stunden für den Abstieg brauchten. Aber alles in allem war es eine amüsante Erfahrung, an die ich gerne zurückdenke. Nach Sinaia gefallen mir am besten Kronstadt und Großwadein, doch ich glaube, dass alle Städte Rumäniens schön und einen Besuch wert sind. Auf der Reiseliste der Studentin aus El Salvador steht nun die südwestrumänische Stadt Temeswar, das wichtigste Zentrum der Kulturlandschaft Banat. Im Sommer 2021 war sie zwar schon einmal dort, sie möchte sich aber die Stadt näher ansehen. Und sie findet auch, dass es zwischen Rumänien und El Salvador gewisse Ähnlichkeiten gibt, selbst wenn die beiden Länder so fern voneinander liegen.
Când am ajuns aici în România, oamenii mi s-au părut foarte amabile. Au fost extrem de amabile cu mine.
Als ich in Rumänien ankam, fand ich die Menschen sehr freundlich und zuvorkommend. Außerdem sind die Rumänen immer sehr überrascht und freuen sich, wenn man als Ausländer aus einem so fernen Land wie El Salvador ihre Sprache spricht. In El Salvador sind wir ähnlich. Hier fühle ich mich fast wie zu Hause, denn die Menschen sind vom Gemüt her ähnlich wie in meiner Heimat.
Aș putea spune că mă simt aproape ca acasă, pentru că oamenii de aici sunt cam la fel cu cei de la mine de acasă.
Die junge Journalistikstudentin macht auch ein Praktikum in der Redaktion der Studentenpublikation Student Press. Auf der Webseite der Publikation sind bereits einige Artikel aus ihrer Feder zu finden. Sie arbeitet außerdem auch mit dem Studentensender UBB zusammen, der in ihrer Universität in Klausenburg untergebracht ist. Zu ihren Aufgaben gehören Reportagen, Filmbesprechungen und Podcasts in englischer Sprache, in denen ausländische Studenten ihre Eindrücke über Rumänien schildern. Doch ihr größter Wunsch ist es, Investigativjournalistin zu werden. Inspiriert habe sie dazu der US-amerikanische Spielfilm Spotlight. Hören wir zum Schluss die Zukunftspläne von Dominique Nicole Portillo Rivera aus El Salvador.
Sincer, nu am un plan concret, dar cel mai probabil voi lucra în jurnalism.
Um ehrlich zu sein, habe ich noch keinen konkreten Plan. Wahrscheinlich werde ich als Journalistin arbeiten, ich ziehe jedoch den investigativen Bereich vor. Ich weiß zwar nicht, ob meine Rechnung aufgehen wird, aber ich hoffe es. Falls es mit der Journalistik nicht klappt, möchte ich in einem Verlag arbeiten, denn ich lese ohnehin gerne. Vorerst möchte ich noch in Rumänien bleiben und wenn möglich hier arbeiten und ein bisschen Geld beiseite legen. Nach einem Jahr werde ich entscheiden, ob ich hier bleibe oder in ein anderes Land ziehe. Meine Wunschvorstellung wäre Europa oder Asien, weniger Amerika. Aber man weiß ja nie, was einem das Leben bringt. Ich nehme die Dinge so, wie sie kommen. Wie wir auf Spanisch zu sagen pflegen, was sein wird, wird sein.
Sie hören Radio Rumänien International.
Jazz Universe.
Liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zur Jazz-Ecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu. Die heutige Auswahl, die unsere Musikredaktion getroffen hat, ist etwas schwerere Kost und wird sicherlich nicht allen Zuhörern gefallen, doch will ich Ihnen die Musik nicht ersparen, zumal wir eher selten Avantgarde-Jazz bringen. Ich bin zwar kein Freund von Schubladendenken, wenn es um Musiksparten geht, Doch damit Sie wissen, was auf Sie zukommt, sage ich Ihnen schon jetzt, dass es sich in etwa um Contemporary Free Fusion Jazz handelt, wobei Free für lose Strukturen steht und Contemporary bzw. Fusion einen Genremix bzw. avantgardistische und experimentelle Klänge meinen. Wir hören heute zwei Musikstücke vom 2010 beim Label Soft Records erschienenen Album Curtain Bust mit dem Edi Neumann Quartett aus Temeswar. Kombolieder ist der 1974 in der Donauhafenstadt Tulcza geborene Saxophonist und Klarinettist Eduard Jack Neumann, der maßgeblich an der Gründung der populären Temeswarer Funk-Pop-Rock-Band Blasage beteiligt war. In einem Interview von 2011 eröffnete er, wie er zur Musik und insbesondere zum Jazz fand. Als Teenager habe er mit seinem um 4 Jahre älteren Bruder den Radioäther nach Sendern abgeklappert, die Jazz sendeten. Im Grenzgebiet waren auch Sender aus anderen Ländern zu empfangen, so dass er oftmals in Programme reinhörte, deren Sprache er nicht einmal verstand. Das Saxophonspielen habe er sich beginnend mit 16 Jahren zunächst autodidaktisch beigebracht, später von professionellen Musikern wie Dan Ionescu dazugelernt, die Sommerkurse an der Schwarzmeerküste anboten. Doch bevor ich vom Werdegang von Edi Neumann weitererzähle, hören wir eine Kostprobe vom erwähnten Album. Das Stück heißt Dimitrov Bass und ich konnte leider nicht herausfinden, worauf sich der Titel bezieht. Vielleicht gab es eine Busverbindung zum weiter südlich benachbarten Bulgarien, die den Namen des bulgarischen Kommunistenführers Georgi Dimitrov trug. Vielleicht war es aber der Name einer Straße in einer der vielen Städte, wo unser Protagonist entlang der Zeit gelebt hat. Nebst Komboliedern Edi Neumann am Saxophon sind noch folgende Musiker zu hören. Dan Alex Mitrofan, Gitarre, Chobo Shanto am Kontrabass und Tavis Kurto, Schlagzeug.
Thank you.
Sie hören die Jazz-Ecke von Radio Rumänien International, heute mit den avantgardistischen Klängen des Temeswarer Eduard Jack Neumann Quartetts. Edi Neumann zog Anfang der 1990er Jahre nach Bukarest. Doch mit der neurotischen Hauptstadt Rumäniens konnte sich der in der Hafenstadt Tulcea geborene und aufgewachsene Musiker nicht anfreunden. Mitte der 1990er zog er in die westrumänische Stadt Temeswar, wo er ein Soziologiestudium begann, das er allerdings bald hinschmiss. Er war maßgeblich an der Herausgabe der ersten zwei Alben der Temeswarer Funk-Rock-Band Blasage beteiligt. Danach folgten Meinungsverschiedenheiten über die weiter einzuschlagende Stilrichtung, so dass Edi Neumann die Band Blasage verließ und nach England zog, wo er mit verschiedenen britischen Musikern in Hastings, Eastbourne, Brighton und Cambridge auftrat. Dort begann er sich mit der Avantgarde auseinanderzusetzen und brachte auch seine ersten eigenen Produktionen heraus. Nach 7 Jahren in Großbritannien kam Edi Neumann nach Rumänien zurück, seitdem tritt er abwechselnd mit unterschiedlichen Musikern in Temeswar oder Bukarest auf. Zum Schluss hören wir ein weiteres Stück vom 2010 erschienenen Album Carton Bust mit dem Eduard Jack Neumann Quartett. Sorin Georgescu sagt an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und jetzt folgt Coffee with Isa mit dem Edi Neumann Quartett. Thank you.
hören Radio Rumänien international.
Zur heutigen Ausgabe begrüßen wir Sie wie immer recht herzlich. Der Arbeitgeberverband privater Eisenbahngesellschaften in Rumänien hat bei der Europäischen Kommission eine Beschwerde eingelegt und wirft dem rumänischen Staat vor, seine Verpflichtungen zur Rückforderung unrechtmäßiger staatlicher Beihilfen für den maroden staatlichen Frachtbeförderer Cefere Marfa zu umgehen. Konkret kritisiert die Organisation, dass die neu gegründete, ebenfalls staatlich finanzierte Gesellschaft Carpatica Ferroviar als Vehikel genutzt werde, um Vermögenswerte von Cefere Marfa zu übernehmen, ohne eine transparente Ausschreibung auszurichten. Der Arbeitgeberverband fordert die Europäische Union auf, den Vorgang zu untersuchen, den Transfer der Vermögenswerte zu blockieren und Maßnahmen zur Wiederherstellung eines fairen Wettbewerbs im rumänischen Schienengüterverkehr zu ergreifen. Die Organisation warnt, dass die geplante Kapitalisierung von Carpatica Ferroviar mit 300 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln gegen europäisches Beihilferecht verstoße und private Betreiber vom Markt ausschließe. Die Regierung begründet ihrerseits die Gründung von Carpatica Ferroviar mit strategischen Interessen, darunter mit der Sicherstellung militärischer Transportkapazitäten im NATO-Kontext. Kritiker sehen darin jedoch einen Versuch, das Insolvenzproblem von Cefere Marfa mit weiteren öffentlichen Geldern zu kaschieren, anstatt eine marktkonforme Lösung zu finden. Die Zahl der Unternehmen, die für 2025 einen Personalabbau erwarten, ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Das zeigt ein aktueller Bericht der Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers, der von der Finanznachrichtenplattform Startup Café zitiert wird. Zwar geht fast die Hälfte der Arbeitgeber, nämlich rund 47%, weiterhin von einem Anstieg der Beschäftigtenzahlen aus, und 42% erwarten immerhin eine stabile Entwicklung. Doch der Anteil der Unternehmen, die mit Stellenkürzungen rechnen, hat sich von nur 2% im Januar 2024 auf 11% im Januar 2025 praktisch verfünffacht. Hauptgründe für diese Entwicklung sind laut PricewaterhouseCoopers die von der Regierung beschlossenen Steuererhöhungen zur Defizitreduzierung, darunter die Abschaffung von Steuervergünstigungen für die IT-, Agrar- und Baubranche. Gleichzeitig schwächt sich das Wirtschaftswachstum sowohl in Rumänien als auch in anderen Ländern ab und Unternehmen rechnen mit weiteren Steuererhöhungen. Der wachsende Druck auf die Budgets macht es für viele Firmen unmöglich, weggefallene Steuervergünstigungen auszugleichen. Das führt nicht nur zu geringeren Gehaltserhöhungen, sondern in manchen Fällen eben auch dazu, dass Stellen einfach gestrichen werden. Während im Januar 2024 lediglich der Handel, der Fast-Moving Consumer Goods-Bereich und die Vertriebsbranche mit einem Personalabbau von 14% rechneten, erwartet diese Branche für 2025 nun eine weitere Reduzierung um 17%. Noch drastischer sind die Veränderungen im IT- und Telekommunikationssektor. Dort planen nämlich 45% der Arbeitgeber einen Stellenabbau, während vor einem Jahr noch kein einziges Unternehmen aus dieser Branche Kürzungen erwartet hatte. Damals gingen 81% sogar von steigenden Beschäftigtenzahlen aus. Auch in der Pharmaindustrie ist der Trend negativ. Während 2024 noch sage und schreibe 92% der Unternehmen von einem Wachstum ausgingen und nur 8% damit rechneten, dass eine Stagnation eintritt, prognostizieren in der aktuellen Erhebung nun 22% der Firmen einen Rückgang der Belegschaften. Weitere Branchen, in denen Stellenstreichungen geplant sind, die Automobilindustrie mit 22%, das verarbeitende Gewerbe mit 15% und der Finanzdienstleistungssektor mit 13%. Diese Zahlen zeigen, dass sich der Arbeitsmarkt in Rumänien durch wirtschaftliche Unsicherheiten und steigende Kosten spürbar verändert, so PricewaterhouseCoopers. Stichwort IT- und Telekommunikationsbranche. Auch im Jahr 2023 ging hier das Wachstum weiter und in fast allen wirtschaftlichen Kennzahlen wurden deutliche Verbesserungen verzeichnet. Die Zahl der aktiven Unternehmen stieg um 11% auf rund 40.000, während die Zahl der Beschäftigten um 5% auf 265.000 zunahm. Und auch die Umsätze legten kräftig zu. Der Gesamtumsatz der Branche im Jahr 2023 wuchs um 12% auf 153 Milliarden Lei, umgerechnet etwa 30 Milliarden Euro. Gleichzeitig stiegen die Personalkosten allerdings um 17% auf 44 Milliarden Lei. Ein Hinweis darauf, dass entweder die Löhne oder die Zahl der Arbeitsplätze gestiegen sind. Noch stärker entwickelte sich laut Statistikinstitut der Betriebsüberschuss, der um 23% auf 24 Milliarden Lei zunahm. Besonders beeindruckend erscheint die Entwicklung der Investitionen. Sie haben sich innerhalb eines Jahres fast verdoppelt und erreichten 2023 rund 11 Milliarden Lei. Ein Blick auf die einzelnen Teilbereiche zeigt, dass Software- und IT-Dienstleistungen besonders stark gewachsen sind. Der Anteil am Gesamtumsatz des Sektors dieser beiden Bereiche stieg von 44 auf 48%, mit einem Umsatzplus von über 20% auf 73 Milliarden Lei. Der Telekommunikationssektor allerdings verlor leicht an Bedeutung und macht nun noch 18% des Branchenumsatzes aus, nachdem es 2022 noch 20% waren. Trotz steigender Kosten konnten die Unternehmen auch 2023 ihre Produktivität weiter verbessern und ihre Position am Markt festigen. Ein klares Zeichen dafür, dass die digitale Wirtschaft weiterhin auf Expansionskurs ist. Zumindest war das für 2023 anzunehmen. Was 2024 und 2025 kommt, darüber werden wir natürlich zeitnah berichten.
Curge, nici un strop de vin. O să te gust iubito din dragostea ta puțin. Dacă ne vine rândul să ne iubim, o să știm iubito că poate nu e de la vin. Poftă de băut, amo. Poftă de băut, amo. Poftă de băut, ti amo. Poftă de băut, poate e doar o poftă de băut. Cred că și tu ai o poftă de băut. Știi că e doar o poftă de băut. Avem nevoie de o poftă de băut. Am o sticlă de vin, o să vin din senin, cu păcate într-un geamantan, să pripar că nu o să am o sticlă de vin. Hai să nu ne grăbim, o să bem puțin, câte puțin, până o să ne
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7.235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.